wir hatten die Idee, dass wir uns jetzt aufteilen in Gruppen je 500 und die 500, die zu mir gehören, die dürfen sich in eine Reihe stellen und ich habe ein halbes Brot und ich hoffe, das reicht. Ich glaube, ich hoffe, ich konnte euch etwas hineinnehmen in den Bibeltext von heute. Ihr habt es mit Sicherheit erkannt, die Speisung der 4000. Und euch ein bisschen mit hineinnehmen in die Gefühlswelt der Jünger. Und jetzt frage ich euch, das finde ich spannend. Was denkt ihr? Wir sind ja alle satt geworden, das wissen wir alle. Aber wo und wie ist hier das Wunder passiert? Von den sieben Broten, wie sind die von den sieben Broten satt geworden? Habt ihr eine Idee? Ich bin gespannt zu hören. Wie hat das funktioniert? Was ist da abgelaufen? Mit diesem halben Brot oder mit diesen sieben Broten? Es wäre eine Idee, die anderen haben auch was gehabt und alle haben so beigetragen und was zusammengelegt, das könnte sein, ja. Immer noch eine andere Idee. Man hat die Geschichte schon so oft gehört. Aber wie ist das denn mal passiert?
Manchmal wird man von
wenig satt. Manchmal, ja. Aber 500 Leute.
So eng.
Manchmal reicht wenig, das stimmt. Bei Kindern war das nicht mit einer Tafel Schokolade, ja. Wir wissen es nicht genau. Da lässt uns die Bibel im Unklaren. Wir wissen aber, dass sie alle satt geworden sind. 4000 Leute und sogar noch was übrig geblieben ist, um genau zu sein. Sieben Körbe voll Brot sind übrig geblieben, weil anfänglich sieben Broten Gott hat. Echt Humor. Aber auch wenn wir nicht wissen, wie es passiert ist, nicht genau, so wissen wir doch manches, wie es nicht passiert ist. Es war eben nicht so, dass die Jünger riesige Essensberge hatten, von denen sie großzügig verteilen konnten. Es war nicht so, dass zufällig Pizza Pronto aus Nazareth vorbeigekommen ist und auf die Schnelle eine Essensausgabe organisiert hat. Und es ist auch kein Manna vom Himmel gefallen, wo 4000 Leute satt gemacht hat. Nein, bis zuletzt hatten sie nur diese sieben Brote und ein paar Fische. So wenig, dass es wahrscheinlich selbst für die Jünger kaum gelangt hat. Und trotzdem schickt Jesus die Jünger zu den Menschen. Und Jesus sagt, los, verteilt sieben Brote auf 4000 Leute. Und auch wenn die Bibel es nicht genau sagt, und auch wenn wir es nicht genau wissen, es ist Spekulation, ich stelle mir das so vor. Das ist wirklich, dass so alle Jünger so ein Stück Brot bekommen haben, die Menschengruppe unter sich aufgeteilt haben und jeder Jünger musste so ein paar hundert Leute versorgen. Und die standen da in der Reihe. Aber die Glaubensprobe, die fängt beim Ersten an. Wie viel Brot breche ich für den Ersten weg, damit es dann noch für den Zweiten reicht? Und wie viel für den Zweiten, damit es noch für den Dritten reicht, geschweige denn für den Zehnten, für den Hundertsten, für den Vierhundertsten? Die Jünger standen da, blank, unsicher, ratlos, ängstlich. Das kann nicht funktionieren, das geht einfach nicht. Beim Ersten, und jetzt, so stelle ich mir das vor, da bricht der Jünger etwas ab und gibt es in die Reihe und guckt zurück aufs Brot und das Brot wird nicht kleiner. Und der bricht es für den Zweiten ab, gibt es ab und merkt, das wird nicht kleiner. Das Brot, von dem er verteilen muss, wird einfach nicht kleiner. Verwundert, irritiert und mit der Zeit euphorisch verteilt er von dem Brot. Ich weiß, das könnte auch ganz anders passiert sein. Aber Aber mit dieser Vorstellung verbinde ich drei wesentliche Merkmale des Glaubens. Ein erstes. Glauben heißt Vertrauen. Glauben. Was ist Glauben? Im deutschen Sprachgebrauch, geprägt von der Aufklärung und unserem westlichen Denken, da setzen wir Glauben oft mit einer kopfmäßigen Überzeugung gleich. Ich glaube das. Punkt, Punkt, Punkt. Und was jetzt kommt, ist austauschbar. Ich glaube das. Vegetarische Ernährung gut für Körper und Umwelt. Ich glaube, dass die Corona-Zahlen im Herbst hochgehen werden. Oder auch jetzt ein bisschen weniger tiefgründig und vielleicht ein bisschen alltäglicher. Ich glaube, Audi ist besser wie BMW. Ich glaube, wir bräuchten einen größeren Vollsortiment. Oder. Glauben als kopfmäßige Überzeugungen. Schauen wir aber in die Bibel, ist Glaube dort anders definiert. Im Griechischen, also in der Sprache, in der das Neue Testament geschrieben wurde, wird es besonders deutlich. Da, wo wir heute Glauben lesen, da steht im Griechischen Pistoio. Pistoio, und das hat der Luther schon richtig übersetzt, das heißt schon auch Glauben. Aber in erster Linie heißt Pistoio Vertrauen. Mit Glauben und Vertrauen, da ist ein gewaltiger Unterschied dazwischen. Ich kann an viele Dinge glauben. Ich kann von sehr vielen Dingen überzeugt sein. Und ich kann noch viel mehr Dinge für richtig halten. Aber mein Vertrauen ist deutlich sparsamer. Glaube ich an Gott? Ja. Das würden bestimmt viele Leute sagen. Boah, zumindest. Aber vertraust du Gott? Merkt ihr das? Das ist eine ganz andere Frage. Das ist etwas anderes. Das hängt bei dir und mir an, ganz persönlich. Glauben wir, dass es Gott gibt? Sind wir von der Existenz eines göttlichen Wesens überzeugt? Ja. Aber das ist nicht das, was die Bibel will. Vertrauen wir diesem Gott auch? Legen wir unser Leben im Vertrauen auf ihn? Zeichnet sich unser Alltag dadurch aus, dass wir auf Gott vertrauen und so unseren Weg gehen? Für mich ist da ein Unterschied. Glaubst du an Gott, übersetzt als vertraust du auf Gott? Eine spannende Frage, mit der alles anfängt. Punkt 2. Glauben oder Vertrauen beginnt da, wo die Sicherheiten enden. Auf dem Sofa sitzend können wir viele Dinge glauben. Wahres Vertrauen zeigt sich, wenn wir im Alltag herausgefordert sind, auch zu vertrauen. Bei den Jüngern eben war es ganz besonders deutlich. Jesus hätte die Leute alle verköstigen können. So, die wären alle satt gewesen. Das, so stellen wir das zumindest vor. Aber das war nicht das Ding. Er hat die Jünger herausgefordert. Aus ihrer Komfortzone herausgefordert. Denn innerhalb unserer Komfortzone sind wir entspannt. Da ist Glaube eine theoretische Betrachtung. Auf dem Sofa können wir vieles glauben. Aber die Jünger mussten selber ran. Die mussten mit ihrem halben Boot 500 Leute verköstigen. Und mittendrin, und da war ihr Glaube gefordert. Da waren sie definitiv außerhalb ihrer Komfortzone. Da wurde ihr Glaube auf die Probe gestellt. Da heißt es, vertraust du mir jetzt oder nicht? Und so ist es auch heute. Vertrauen beginnt da, wo Sicherheiten enden. Wenn wir vor einer Herausforderung stehen, welche unsere Kompetenzen übersteigen, wenn du selbst nicht mehr weiter weißt von dir allein, dann wird deutlich, ob du glaubst und vertraust. Es ist vielleicht bei der Arbeit, bei einem Projekt, was dir schlaflose Nächte bereitet. Und du in der Bibel liest, ich bin bei dir und trage dich durch schwere Zeiten. Vertrauen wir darauf? Es ist vielleicht ein Streit, wenn Beziehungen zu zerbrechen drohen und man nicht mehr weiter weiß, weil man keinen Ausweg in dieser Beziehung sieht. Und die Bibel sagt, ich will das Zerbrochene wieder heil machen. Vertrauen wir darauf? Es ist beim Arztgespräch, wenn die Diagnose deine Zukunftspläne über den Haufen wirft, deine Perspektive zerstört. Und die Bibel sagt, Ich bin bei dir auch in den dunklen Stunden. Vertrauen wir darauf? Wahrer Glaube zeigt sich nicht nur auf dem Sofa daheim, und auch nicht auf den Stühlen im Gemeindehaus, auch nicht im Evangelischen. Wahrer Glaube, wahres Vertrauen zeigt sich, wenn wir gezwungen sind, unsere Komfortzone zu verlassen, weil wir durch das Leben herausgefordert werden. Ein drittes. Vertrauen ohne Vorschusssicherheit. Was mir an diesem Wunder so gefällt und warum ich das gerade eben auch so schön plastisch ausgemalt habe, ist, weil ich den Zeitpunkt des Wunders so entscheidend finde. Das Wunder passiert nicht im Vorfeld, nicht mit ausreichend Planungszeit und nicht im Vorlauf. Es passiert genau dann, wenn das Vertrauen benötigt wird. Beim ersten Verteilen des Brotes. Es hätte ja auch schon sein können, dass beim Dankgebet Jesu auf einmal das Brot sich vermehrt. So wie Popcorn. Oder irgendwie im Vorfeld, aber nein. Das Wunder passiert im letzten möglichen Moment und zwingt die Jünger, diesen Schritt ins Vertrauen zu gehen, hineinzuwagen. Sie hätten sich von ihren Sorgen und ihrem logischen Verstand abhalten können. Sie wollten ja die Leute heimschicken. Die haben ja gesehen, dass es nicht funktionieren kann, aber sie haben es nicht gemacht. Sie haben vertraut, dass diese Brote irgendwie 4000 Leute satt machen können, wenn Jesus das sagt. Auch wenn sie nicht wussten, wie. Und sie haben angefangen zu verteilen. Und das ist für mich das Entscheidende. Dieser Schritt ins Ungewisse. Wenn man für die erste Person das Brot abbricht, da zeigt sich das Vertrauen, das auch heute noch so. Wenn ich in Zeitdruck bin, auf dem Weg zu einem Termin und mein Nachbar, den ich zufällig begegne, sagt, ich brauche jetzt deine Hilfe. Die Bibel sagt, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr nie getan. Aber ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss weiter. Was dann? Was heißt dann, einen Schritt ins Ungewisse zu tun? Wenn am Monatsende das Geld auf dem Konto gerade knapp ist und ich überlege, ich jetzt noch spenden, der Gemeinde, dem Hilfswerk, dem Spendenprojekt. Die Bibel sagt, gebt mir den Zehnten. Aber es ist gerade so knapp. Was dann? Was heißt es dann, den Schritt ins Ungewisse zu tun? Wenn mein Gegenüber mich schon so oft verletzt hat und sich nie an die Abmachung hält und immer wieder in dieselbe Kerbe reinhaut und um Entschuldigung bittet. Die Bibel sagt, vergebt einen. Was dann? Was heißt hier, den Schritt ins Ungewisse zu machen? Wir sind im Alltag immer wieder herausgefordert. Vertrauen zeigt sich, wenn wir Schritte machen. Schritte auch da, wo wir nicht wissen, wie die ausgehen, wo sie weitergehen. Ein Schritt ins Ungewisse. Diese Vorschusssicherheit gibt es manchmal leider nicht. Das Wunder passiert manchmal im letzten möglichen Augenblick. Und Gott greift ein. Das hat er versprochen, aber eben nicht im Vorfeld. Er räumt uns nicht die Steine aus dem Weg, er ist nicht der Schneeräumdienst, der vor uns herfährt. Nein, wir dürfen Schritt für Schritt auf ihn vertrauen. Wir sind aufgefordert, Wege mit ihm zu gehen, Vertrauen Wirklichkeit werden zu lassen. Dazu lädt mich uns der Text heute ein. Und dann kann auch hinten nach ein Erntedank passieren. Ein Dank für das Gute, was passiert ist. Hier an der Stelle wird es im Abschluss der Geschichte deutlich. Da heißt es in Vers 8, und sie aßen und wurden satt, und sie sammelten die übrigen Brocken auf 7 Körbe voll, es waren aber 4000, und er ließ sie gehen. Alle wurden satt, auch die Jünger. Gott schaut nach allen, versorgt alle, guckt, dass niemand zu kurz kommt, Gott versorgt so sehr, dass es überfließt, dass etwas übrig bleibt. Ob das Ironie ist, dass genau 7 Körbe übrig bleiben, angelehnt an die 7 Brote, ich weiß es nicht. Ich lege das als schmunzelnden Humor Gottes aus. Wenn wir Gott glauben, mehr wie nur ein Fürwahrhalten, sondern ein Vertrauen, auch da, wo es keine Sicherheiten mehr gibt, wenn wir Schritte im Vertrauen wagen, dann wird Gott für uns sorgen. Das lese ich aus dieser Geschichte heraus. Dann wird er übervoll reichlich überfließend für uns sorgen. Das ist doch eine tolle Botschaft, eine tolle Perspektive für Erntedank, oder? Amen. Wir sehen gemeinsam.